Ich bin Gexi Trostmann, geboren am 11.08.1942 in Seewalchen, fast im See. Was bin ich? Ich bin Unternehmerin. Das ist mir eigentlich ein Leben lang, finde ich.
Willkommen bei Lebende Legenden. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen. Von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende. Ein Monat, 4 Folgen, jeden Donnerstag. In dieser Staffel erzählt Gexi Trostmann ihre Geschichte. Es ist das Leben einer starken Frau voller Widersprüche. Unternehmerin mit einem weltweit erfolgreichen Trachtenmodenlabel. Alleinerziehende Mutter und Kämpferin für liberale Ladenöffnungszeiten. Gexi Trostmann beginnt ihre Erzählung am Attersee im österreichischen Salzkammergut. Jene Region, die ihr Leben lang ihr Sehnsuchtsort bleiben sollte. Lebende Legenden für alle, die hören, was bleibt.
Meine erste Erinnerung in meinem Leben war schon der See und das Wasser und die Sonne irgendwie. Ich bin fast im See geboren. Meine Mutter hat dann noch im letzten Moment ein Taxi, den Herrn Waldmann, erwischt. Und dann war ich aber kurz darauf schon auf der Welt. Und ich habe sehr gern als Kind gefischt am See. Allerdings nie was erwischt, Gott sei Dank. Und einmal haben wir doch was erwischt, einen Aal. Und das war das letzte Mal, dass ich fischen gegangen bin. Weil der Aal hat mich immer angeschaut und sogar noch in der Bratpfanne hat er sich angeschaut und ein bisschen ja, hin und her sich bewegt. Und dann habe ich gedacht, nein, das geht nicht, das geht nicht. Man darf Tiere nicht töten, wenn man so empfindet wie ich. Aber das hat mich sehr geprägt.
Gexis Vater Jochen Trostmann stammt aus Hamburg, die Mutter Marlene Fischer aus Linz. Wie die beiden einander am Attersee kennenlernen, das erzählt Gexi Trostmann später. Zunächst blicken wir in die unmittelbare Nachkriegszeit. 1945 wird Österreich von der nationalsozialistischen Herrschaft befreit und in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Der Attersee liegt in der US-Zone. Während Marlene Trostmann mit ihren beiden kleinen Töchtern in der Familienvilla am See lebt, gilt ihr Mann Jochen nach seinem Einsatz als Soldat an der Ostfront als verschollen.
Also bei mir in der Erinnerung ist natürlich die Besatzung nur sehr partiell vorhanden. Wir haben Offiziere in der Christvilla gehabt, die sich eingefunden haben und die sich sehr wohl gefühlt haben und die, was ich mit Meißner Porzellan so über den See geplattelt haben und eigentlich sehr nett waren. Und sie haben auch ihre schwarzen Soldaten mitgebracht und die waren ja besonders kinderlieb. Also die haben mit uns gespielt und haben, was ich uns Schokolade, Bananen und so weiter aufgedrängt und die Mutter hat erzählt, mich haben sie dann immer auf den Panzer gesetzt und ich war dann strahlend, bin ich mit den Soldaten durch das Seewalchen gefahren und habe den Leuten zugewunken. Und die haben sich aufgebuddelt. Man kann doch nicht mit dem Feind am Panzer durch das Dorf fahren, wo die Mutter dann gesagt hat, diese Deppen, für ein 3-jähriges Kind, das soll froh sein, die sollen froh sein, wenn sich das Kind unterhält und wenn da wieder ein Frieden einkehrt. Und mein Vater wusste meine Mutter gar nicht, wo der ist. Der war in russischer Gefangenschaft, konnte fliehen, ist dann bei seiner Schwester gelandet im Rheinland. Und die hat dann meine Mutter verständigt, dass Jochen hier im Rheinland ist bei ihr. Und er sich wünscht, dass sie mit den Kindern, also mit meiner jüngeren Schwester und mir, kommt. Was meine Mutter natürlich sofort gemacht hat, sehr erleichtert, dass sie, wie sie erfahren hat, dass ihr Mann noch lebt. Und dann sind wir 2 oder 3 Jahre in Deutschland gewesen und sind auch sehr lieb aufgenommen worden von der ganzen Familie meines Vaters. Unter anderem waren auch die Bauern in Norddeutschland, die haben uns ja mehr oder weniger verköstigt auch. Sprachen aber alle nur Plattdeutsch, mit dem Erfolg, dass meine Schwester und ich, wie wir zum Reden angefangen haben, nur Plattdeutsch gesprochen haben. Und meine Mutter hat immer mehr Heimweh gehabt. Also eine Geschichte war einmal, dass plötzlich die 2 Mädeln, also meine Schwester und ich, verschwunden waren und die ganze Familie war auf Suche. Und dann haben sie uns irgendwo in den Feldern gefunden, Hand in Hand spazieren, gehend, nicht spazieren, gehend, was uns denn einfällt, hat meine Schwester gesagt, ja, die Gexi hat gesagt, wir besuchen jetzt die Omi in Österreich. Ich habe so eine Sehnsucht gehabt, wir haben keine Oma gehabt, sondern das war die älteste Schwester meiner Mutter, die war 20 Jahre älter. Da ist meine Mutter. Meine Mutter ist auf die Welt gekommen, wie ihre älteste Schwester eben 20 war und auch schwanger. Und meine Großmutter war 42 oder 43, hat geglaubt, sie ist im Wechsel. Und dann war das nicht der Wechsel, sondern der Wechselbalg, meine Mutter. Und leider ist meine Großmutter relativ früh gestorben. Aber die älteste Schwester meiner Mutter hat dann die Rolle der Großmutter gehabt und die hat sich immer rührend um uns Kinder gekümmert. Jedenfalls wollte man die Omi besuchen und das war für meine Mutter dann doch der Auslöser, dass sie gesagt hat, sie will nach Österreich zurück, hat die 2 Kinder geschnappt und ist nach Österreich zurück, in die Christvilla zur Schwester Omi. Mein Vater ist dann natürlich nachgekommen.
Die Christvilla, die Gexi Toastmann erwähnt hat, war das Haus ihrer Urgroßeltern mütterlicherseits am Attersee. Die Nachbarschaft ist der Treffpunkt der Wiener Moderne. Gustav Klimt war der bedeutendste Maler des Jugendstils. Und die Schwestern Flöge, von denen hier gleich die Rede sein wird, das waren emanzipierte Modeschöpferinnen. Sie befreiten um 1900 die Damen der Wiener Gesellschaft aus dem Korsett. Emilie Flöge soll Gustav Klimt auch für eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt Modell gestanden haben. Der Kuss. Heute zu bewundern im Wiener Belvedere.
Sie walchen am Attersee, direkt am See die Christvilla von meinen Urgroßeltern. Die haben damals die sauren Wiesen inklusive einem alten Bauernhaus gekauft und das umbauen lassen als Sommervilla. 1870 war das und gleich daneben, ein paar Jahre später, ist dann die sogenannte Paulig-Villa entstanden. Die Paulig-Villa war wegen der Bewohner eigentlich prägend für meine Mutter und dann für uns überhaupt, weil eine Paulig-Tochter hat einen Flöge geheiratet und dieser Flöge hatte 3 Schwestern, wahrscheinlich hat er noch mehr Geschwister gehabt, aber ich weiß nur von 3 Schwestern, die sehr modisch interessiert waren und handwerklich und sehr emanzipiert und haben den Modesalon Flöge gegründet Ende des 19. Jahrhunderts, jetzt weiß ich keine genaue Jahreszahl. Und die sind immer wieder als Gäste im Sommer draußen gewesen in der Flögevilla, in der Paulig-Villa. Dort haben sie auch mitgebracht den Freund der Familie, den Gustav Klimt, den Waldschrat, wie die Tante von der Emilie Flöge, die Mizi Schreiner, später Gräfin Medica, immer gesagt hat. Das habe ich immer wieder gehört, dass sie gesagt hat, na, der Klimt, der Waldschrat, ich weiß gar nicht, ob das so platonisch war, die Liebe zwischen Flöge und Klimt, aber sie waren ja alle deppert.
Eine Nichte, Emilie Flöges, Mizi Medici, wird später bei der Gründung des Trachtenunternehmens Toastmann noch eine wichtige Rolle spielen. Gexis Mutter, Marlene Fischer, wächst in dieser inspirierenden Umgebung auf. Sie besucht die Kunstgewerbeschule und bereist die Mittelmeerregion. Sie reitet, segelt und fährt Ski. Anfang der 1940er Jahre, mit Mitte 20, lernt sie Jochen Tustmann kennen, der mit der SS nach Oberösterreich gekommen ist. Die SS war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP und eines der Hauptwerkzeuge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Also durch ihre Ausbildung hat sie sehr viel Künstler gekannt, sowohl als Kollegen wie auch als Freunde, weil die haben ja immer diese Sezessionsfeste gehabt in der Zwischenkriegszeit. Das muss toll gewesen sein. Die Mutter war ja eine Schönheit, eine, ja, legendär, kann man sagen. Und war auch sehr, ja, sehr aufgeschlossen. Ich meine jetzt nicht den Männern gegenüber, sondern, das weiß ich nicht, da war sie schon wählerisch. Aber für Abenteuer und so war sie immer zu haben, hat einen kleinen Topolino schon mit 18 bekommen, ist mit dem Topolino durch halb Südeuropa gefahren. Jedenfalls gibt's Fotos, wo sie da in der Wüste mit irgendwelchen Nomaden und Kamelen abgebildet ist. Und sie im englischen Kostüm mit Hütchen. Also da hat man auch noch geschaut, dass man ordentlich angezogen ist. Und dann ist sie ein halbes Jahr in Capri gewesen, hat dort überwintert, weil sie hat den Winter nicht so gern gehabt, obwohl sie eine gute Skifahrerin war. Sie war überhaupt eine gute Sportlerin, Seglerin, Skifahren, Tennis. Wie sie es halt gehört für die höheren Töchter, Reiten. Beim Militärreiten ist sie als einzige Frau mitgeritten. Die Mutter hat immer gesagt, euer Vater, der zieht die Katastrophen an. Der hat schon als Student einen Autounfall gehabt, einen Ärgeren. Der hat nichts auslassen. Er war Nazi, er war bei der SS, ist mit der SS nach Österreich gekommen, hat dann irgendwie die Nase voll gehabt oder einiges nicht so gut empfunden, das auch laut gesagt mit dem Erfolg, dass er gleich seine Abzeichen oder was immer, die sind ihm abgenommen worden und er ist dann nach Lenzing gekommen, um dort als einfacher Soldat oder Mitarbeiter zu arbeiten, hat dort meine Mutter kennengelernt, weil er, also nicht in Lenzing, sondern er ist dann gleich im Club, weil er ja als Hamburger segeln wollte, hat sich zwar immer lustig gemacht über die Binnensegler, aber die Gesellschaft war ihm ganz lustig und meine Tante, also die auch Seglerin war, hat den Jochen eingeladen und in damit er auch eine jüngere Ansprechpartnerin hat, hat sie auch meine Mutter dazu eingeladen. Und da ist es dann passiert, dass er sich, ja, dass sie zum Flirten angefangen haben. Und mein Vater, ich glaube nach einem halben Jahr haben sie dann geheiratet oder nach einem Jahr, das ist sehr schnell gegangen. Musste man ja auch machen, hat die Mutti mir einmal erzählt, weil die Männer sind ja dann immer eingezogen worden in den Krieg und dann sind sie nicht mehr zurückgekommen. Das ist ja wirklich furchtbar gewesen. Also die haben sehr schnell geheiratet und 20 Tage oder 14 Tage, ich glaube 2 Wochen nach der Hochzeit, hat es in der Wohnung geläutet in Seewalchen. Gestapo stand draußen und die haben meinen Vater abgeholt und ins KZ nach Mauthausen gebracht. Und die Mutter hat nicht gewusst, wieso und warum. Und mein Vater war dort 9 Monate, ist dann wieder rausgekommen, hat ihr dann so erzählt, wie es dazu geht. Und die Mutter war wirklich ein Fall, den das nicht gewusst hat vorher, dass es sowas gibt. Weil es heißt dann immer, ja, man muss es gewusst haben. Also sie hat es nicht gewusst. Und das haben viele andere auch nicht gewusst, dass sowas wie diese KZs gibt. Und sie hat gesagt, da muss man ja doch was machen dagegen und da muss man die Leute aufklären. Und da hat mein Vater gesagt, bist du wahnsinnig? Willst du, dass wir beide wieder ins KZ kommen und unter Umständen auch die Gexi? Also hat sie geschwiegen. Dann ist mein Vater rausgekommen, ist auf Bewährungsfront, das war also eine furchtbare Sache, wo dann bei Einsätzen an der Front sind dann die losgeschickt worden, 20 Leute, 40 Leute und 5 bis höchstens 10% davon sind dann wieder zurückgekommen. Mein Vater war eher zurückhaltend. Also der hat uns am Anfang nie was erzählt von dem, was er erlebt hat. Das muss ja eh furchtbar gewesen sein. Aber er hat mir einmal einen Abend lang vom KZ erzählt und dann hat er gesagt, er hat das Glück gehabt, dass er erstens einmal hat er immer gut ausgeschaut, auch wenn er nur mehr 35 Kilo gehabt hat. Jetzt haben sie ihn immer irgendwo, wenn Kontrollen waren, ob eh halbwegs alles in Ordnung ist, haben sie ihn ins Bett gelegt, zugedeckt und sein dickes Gesicht gezeigt. Und dann hat er gesagt, er hat das Glück gehabt, da war mal irgendetwas nicht in Ordnung in seiner Gruppe. Und da haben sie ihn geholt und wollten das aus ihm herausholen, was da passiert ist, und da hat er geschwiegen, und da haben sie ihn verkehrt aufgehängt und auch irgendwie, ja, gefoltert, mehr oder weniger. Und da hat er gesagt, da hat er so ein Glück gehabt, er hat nichts gespürt. Es ist sein Geist aus dem Körper raus und er hat nichts gesagt. Und das haben die Mitinsassen so zu schätzen gewusst, dass sie ihn immer in diesen 9 Monaten beschützt haben, obwohl sie ihn vorher abgelehnt haben, weil sie gewusst haben, dass er ja bei der SS war. Und nach dieser Foltergeschichte hat er plötzlich eine Kommune, kann man sagen, gehabt. Und die haben sich schon gegenseitig sehr geholfen, auch zum Teil, soweit das möglich war. Also wir wissen alle zu wenig. Wir wissen zu wenig. Und ich wage es nicht, Menschen zu verurteilen für eine Zeit, wo ich nicht selbst gelebt habe, sondern ich denke mir, wer weiß, wie ich gehandelt hätte. Ich habe das Gefühl, nachdem, wie ich von den Bekannten meines Vaters aus allen verschiedenen politischen Richtungen, wie ich höre, wie er sich verhalten hat, dass ich mich nicht genieren muss. Und vor allem, dass er eigentlich ganz toll alles das, was er mitgemacht hat, mit einer sehr positiven Einstellung versucht hat zu vergessen, oder nicht zu vergessen, sondern zu verarbeiten. Also es war am Anfang eine sehr glückliche Ehe. Wie hat er denn geheißen? Karl Kraus. Der hat gesagt, dass, was die Deutschen von den Österreichern unterscheidet, ist die Sprache. Und das habe ich bei meinen Eltern schon sehr stark gespürt. Es war schon die unterschiedliche Sprache und eine eigentlich andere Kultur, obwohl sie beide eine gute Ausbildung hatten, haben sie ganz konträre Grundsätze gehabt. Das war nicht nur politisch, sondern das war einfach ein großer Unterschied zwischen diesem Norddeutschen und dieser oberösterreichischen Frau. Und ich meine, sie haben zum Glück beide Humor gehabt und sind dadurch immer wieder zusammengekommen. Aber es war einfach, mein Vater hat sich lustig gemacht über den Grillparzer und über verschiedene andere, wie jetzt nicht die ganze und über die ganzen jüdischen Autoren, die meine Mutter geliebt hat. Und die Mutter hat sich wieder lustig gemacht, was ich über den Theodor Storm, wobei sie den auch sehr geschätzt hat. Also sie haben unterschiedliche Zugänge gehabt und wir haben das als Kinder schon mitgekriegt, diese sich gegenseitig lustig machen über die jeweilige andere Kultur. Mein Vater hat sich lustig gemacht auch über die Österreicher, die immer gesagt haben, sie sind das erste Opfer von Hitler. Er hat gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wie begeistert ihr alle wart, wie der Hitler gekommen ist. Also ich habe das schon als Kind mitgekriegt, wie die Österreicher sich eigentlich herumschwindeln um gewisse historische Tatsachen. Und meine Großmutter, Tante, hat ja zum Beispiel zu meinem Vater immer gesagt, der Saupreis, ihm ins Gesicht, hinten herum wäre sie nicht so fair gewesen. Und da hat er immer lachen müssen und hat gesagt, ich bin kein Preuße, ich bin Hanseat. Aber die haben ja alle Humor gehabt und sie haben auch eine gewisse Toleranz oder sie haben eine Toleranz gehabt, weil bei uns in der Familie, in der österreichischen, hat es Kommunisten, Monarchisten, Nazis, es hat alles gegeben und man hat miteinander gesprochen, man hat sich entweder übereinander lustig gemacht, aber man hat miteinander gesprochen. Also das haben wir als Kinder so mitgekriegt und das ist schon ganz interessant gewesen und auch lehrreich, glaube ich, im Nachhinein für eine gewisse Toleranz. Und so ist auch mein Vater aufgezogen worden, allerdings aufgenommen, nicht aufgezogen. Allerdings hat er nach 2-3 Jahren, glaube ich, gesagt, er hält es nicht mehr aus. Mit 36 Linzern in einem Haus und alle noch dazu verwandt mit seiner Frau. Er sucht irgendwo ein altes Haus in der Nähe, wo er auch nach seinen Vorstellungen, er war architektonisch wahnsinnig interessiert und handwerklich, dass er nach seinen Vorstellungen da was wieder herrichten lassen kann und hat dann auch was gefunden in Litzelberg, das ist 3 Kilometer von Sivalchen entfernt, das sogenannte Reiterhaus. Und da sind wir dann übersiedelt, da waren meine Schwester und ich gerade im Volksschulalter. Wir haben dann begonnen mit der Volksschule zusammen, obwohl meine Schwester 15 Monate jünger ist, sind wir dann zusammen in die Schule gegangen, weil wir irgendwie zu einer blöden Zeit zurückgekommen sind. Da war schon Schulbeginn und wir haben ja nur Plattdeutsch gesprochen, also haben ja nichts verstanden, das war ja furchtbar. Und da haben sie dann gesagt, na, die Gags ist auf die Katrin warten. Die Katrin war ein bisschen zu jung, ich war ein bisschen zu alt und so sind wir zusammen in die Schule gekommen. Und dann von Litzelberg immer zu Fuß in die Schule. Wir waren eine riesengroße Klasse, wir haben ja sehr viel Flüchtlinge gehabt, ich glaube 1:10 angeblich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall in unserer Klasse waren sehr viele Kinder von den 7 Bürger Deutschen und die haben mir gefallen, weil die waren alle so musikalisch und dann haben sie altmodische Gewandeln angehabt und die Mädchen haben ihre altmodischen Frisuren und haben so schön gesungen. Also ich war immer ganz fasziniert von dem. Und ich habe mir auch dann immer gewünscht, dass ich auch mitsingen darf. Aber wir haben Gesangsverbot gehabt von der Lehrerin, weil sowohl meine Schwester als auch ich haben falsch gesungen. Also ich würde sagen, es war eine liebevolle Erziehung. Meine Schwester sagt immer, wenn ich lese, wie die Gexi, ich eben, unsere Kindheit beschreibt und wie ich sie beschreiben würde, dann würde ich sagen, das sind 2 ganz extrem verschiedene Familien und Erziehungsmethoden. Wir haben es ganz unterschiedlich empfunden. Ich war sehr glücklich, die Katrin war eher unglücklich mit der Erziehung. Meine Mutter war sicher nicht streng und liebevoll. Mein Vater war gezeichnet, wie ja alle Männer aus der Zeit, durch den Krieg.
Im Jahr 1949 gründen Marleen und Jochen Toastmann ihr eigenes Unternehmen. Die Ausstattung ist karg. Ein Handwebstuhl, eine alte Singer-Nähmaschine, die Wolle eines Schafes namens Anastasia sowie Stoffreste aus alten Uniformen und Fahnen bilden den Grundstock ihrer Trachtenschneiderei. Hier schließt sich der Kreis zur benachbarten Villa Paulig und zu Emilie Flöke. Dort lebt mittlerweile deren Nichte Mitzi Medici. Sie stellt nicht nur die Räumlichkeiten für die erste Werkstatt zur Verfügung, sondern bringt auch den Glanz einer vergangenen Epoche mit in die Gründung ein. Ihre Patentante war Katharina Schratt, legendäre Schauspielerin am Burgtheater und jahrzehntelang eine enge Freundin, zeitweise sogar die Geliebte von Kaiser Franz Josef.
Und dann ist noch dazu die Mutti mit ihrer Idee, dass sie eine Trachtenstube eröffnen will und selber weben und spinnen und alles Mögliche machen will. Das war erst im Schlafzimmer bei meinen Eltern, diese ganzen Einrichtungen. Und wie das dann relativ erfolgreich war, haben wir uns dann in der Nachbarvilla eben bei der Nichte von der Emilie Flöge eingemietet, bei der Mitzi Medici, die damals schon 60 Jahre alt war. Ich kann mich nur erinnern, dass die Tante Mitzi furchtbar beisammen war, also die ältesten Fetzen angehabt hat. geraucht wie ein Schlot und beim Trinken war sie auch nicht zurückhaltend, also Alkohol. Und dann sind wir da bei ihr eingezogen und plötzlich, sie war eine Wiener Werkstättenkünstlerin, plötzlich hat die Tante Mietze angefangen, mit der Mutti Weben einzurichten, mit der Wolle zu arbeiten, beim Zuschneiden zu helfen, aufgehört zum Rauchen, aufgehört zum Trinken, war ganz begeistert. Ihr Vater war Schauspieler, Burgschauspieler und war mit der Katharina Schratt befreundet, es war eine Kollegin und die Katharina Schratt war ihre Taufpatin und die Katharina Schratt hat sie auch immer wieder nach Monaco mitgenommen. Die war ja eine Spielerin, was man ja nicht, sie durfte das nicht in Österreich ausüben, aber in Monaco war das, hat es der Kaiser, glaube ich, toleriert. Und wann immer sie Schulden gehabt hat, ist er ja natürlich eingesprungen. Und die Tante Mietze ist als junges Mädel mit und da war bei den Spielern ein Medici auch dabei. Und der hat sich in die Begleiterin von der Katharina Schratt verliebt und die Tante Mietze hat sich in den Medici verliebt und beide haben vom jeweiligen anderen geglaubt, dass sie finanziell gut dastehen. Und sie haben dann relativ schnell geheiratet, sind aber dann draufgekommen, dass sie beide eher völlig unbemittelt sind und kein Geld haben. Aber sie waren wahnsinnig glücklich. Das war eine ganz glückliche Ehe. Tante Mietze, die dann eben plötzlich nicht mehr getrunken hat. Und im Sommer hat sie gesagt, wir müssen uns Kunden irgendwie hereinholen. Und da hat sie hat eben geerbt von ihrer Taufpatin prachtvolle, von der Katharina Schratt, prachtvolle Trachten. Dann hat sie diese Trachten angelegt mit schönem Schmuck, hat sich auf das Bankerl vom Schreinerhäusl Medici hingesetzt und hat vornehme Touristen, Sommerfrischler-Touristen waren das nicht, angesprochen und gesagt, kommen Sie herein. Das ist wunderbar, was die Marlene Fischer, Toastmann da webt und was sie da macht. Schauen Sie sich das an. Hat so die Kunden hereingelockt, erfolgreich. Die waren auch begeistert und haben auch zugeschlagen. Und bei uns war das Problem des Materials. Also es hat viel zu wenig Stoffe gegeben. Also es ist die alte Bettwäsche verarbeitet worden, alte Fetzen verarbeitet worden. Und die Eltern haben dann die glorreiche Idee gehabt, dass sie ein Schaf sich angeschafft haben. Die Anastasia hat's geheißen. Die ist dann auch immer noch ins Geschäft gekommen und hat die Kunden belegt. Also die waren begeistert alle. War deswegen auch treibende Kraft für dieses Unternehmen, weil die Mutti für eine Freundin, die hat ein Dirndl gekriegt, die hat natürlich auch kein Geld gehabt, wie ja alle dort, die Frauen haben ja erstens damals nicht selbst entscheiden dürfen oder haben ja auch nicht bei der Bank unterschreiben können, die meisten, außer sie waren unverheiratet. Die konnte nicht zahlen und hat einen großen Laib Käse für das Dirndl hergegeben. Und das hat mein Vater mitgekriegt und hat gesagt, da können wir uns eine Existenz aufbauen. Wir machen da weiter. Mein Vater hat dann auch angefangen, Stoffe zu färben und die Dirndl auszuliefern. Und nachdem er ein sehr charmanter Mann war, haben das die Kundinnen auch sehr geschätzt. Und also so ist es langsam weitergegangen. Und meine Eltern haben zuerst beim Aufbau wirklich toll zusammengearbeitet. Aber wie es dann größer geworden ist und man Entscheidungen hatte, soll man da vergrößern, soll man diesen Markt noch bearbeiten und das, da waren zwei Welten, sind aufeinander gestoßen. Meine Mutter hat immer gesagt, lieber ein Modell in 10 Tagen machen als 10 Modelle an einem Tag. Also sie war gegen diese Konfektion. Und mein Vater hat immer gesagt, wir müssen Märkte erobern und das ist gescheiter. Und dann kann man billiger produzieren und dann kann man die Konkurrenz kann man irgendwie ausschalten. Also es waren wirklich zwei Welten und es war dann so, dass meine Eltern gesagt haben, na, es geht nicht mehr. Die Ehe geht drauf, wenn wir weiter in einer Firma arbeiten. Wir trennen uns firmenmäßig. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, sie wird in Wien das Geschäft weiterführen mit eben nur Handwerk und kleine Erzeugung und mein Vater Konfektion und große Erzeugung und Export und alles in Sewalchen. Und dann müssen wir halt die Firma Toastmann trachten irgendwie, das müssen zwei Namen her und da hat die eine Firma von meiner, die eine Firma so und die andere Firma so, ich weiß schon wieder nicht mehr, welche was war. Die eine Firma war die Firma Toastmann Trachten und die andere Trachten Toastmann. Niemand hat sie auskannt. Ich habe ja relativ oft die Schulen gewechselt. Und wo immer ich war, bin ich innerhalb von kürzester Zeit Klassensprecherin geworden. Weil ich mich ja immer aufgebuddelt habe und mit meinem Gerechtigkeitsempfinden immer die Partei ergriffen habe von denen, die ungerecht behandelt worden sind. Das haben meine Kollegen schon sehr zu schätzen gewusst. Und ich war schon in der Volksschule, habe ich schon angefangen. Wann da, ich nenne keine Namen, weil die gibt's heute noch, die Familie. Da war der Vater, ja, der ist immer im Gefängnis gesessen. Wenn er nach kurzer Zeit rausgekommen ist, hat er am Weg nach Hause dann irgendein Radl gestohlen mit dem Erfolg, dass dann schon zu Hause wieder die Polizei da gewesen ist und ihn wieder ins Gefängnis geholt hat. Aber auf jeden Fall mit einem dieser vielen Kinder von der Familie sind wir in die Klasse gegangen und der hat ständig irgendwie im Eckerl stehen müssen oder irgendeine Strafe machen müssen und ich weiß, wie er mal wieder ins Eckerl sich stellen musste, bin ich mit ihm hingegangen, habe gesagt, aber ich habe mit ihm gesprochen und daher muss ich auch in das Eckerl. Und das haben mir die Lehrer hoch angerechnet und die Kinder auch. Auch meine Eltern waren sozial ziemlich engagiert eigentlich, so selbstverständlich, nicht so, ja, wir machen jetzt was Gutes, sondern es ist einfach selbstverständlich gewesen. Wir haben wirklich Menschen, die am Rande der Existenz waren, die Chance gehabt haben, bei uns wieder zu arbeiten, wobei ja wir in der Zeit des Wirtschaftswunders war das Schwierige, Mitarbeiter zu bekommen. Es war ja nicht das Schwierige, dass man verkauft, sondern das die Mitarbeiter finden, das war das größte Problem und wir haben wirklich gute Mitarbeiter gehabt und langjährige und auch bis jetzt gibt's Familien, also die schon in der dritten Generation bei uns arbeiten. Unsere Kunden sind schon in der fünften Generation zum Teil und die Lieferanten auch. Also da ist schon mehr drinnen als nur jetzt Gewinn, Gewinn und noch mehr, sondern das ist fast eine mittelalterliche Zunfteinstellung zum Handwerk, zur Wirtschaft, zur Existenz, zur Menschlichkeit. Jetzt hat mir der Ehemann von einer ehemaligen Betriebsrätin, ich bin ja Verfechterin vom Betriebsrat, der Ehemann hat dazu geschrieben, er möchte sich noch einmal bedanken für die schöne Zeit, die seine Frau bei uns in der Firma verbracht hat und bei uns waren die Mitarbeiter immer Menschen und keine Zahlen. Wir sind dann in die Hauptschule gekommen. Die Eltern haben gesagt, ihr braucht nicht ins Gymnasium, das ist nicht so wichtig. Meine Mutter hat die Schule gehasst und daher wollte sie uns das ersparen. Und mein Vater hat überhaupt gemeint, Mädchen brauchen kein Studium oder so. Also wir sind in die Hauptschule. Und ich habe mir dann gewünscht, dass ich doch Matura machen darf. Und meine Eltern haben mir das dann erlaubt, dass ich in die Mittelschule, hat man damals noch gesagt, also ins Gymnasium gehen darf. Wir sind relativ großzügig erzogen worden. Das Einzige, wo es bei mir manchmal kracht war mit meiner Schwester. Wir haben schon immer wieder gestritten. Und ich habe mir dann gewünscht, ins Internat zu kommen. Und zwar wollte ich ins Internat, Schlossort. Naja, haben die Eltern gesagt, wann es unbedingt sein muss. Und da war eben das Gymnasium. Habe dann die Auflaufsprüfung gemacht. Das habe ich komischerweise immer relativ gut geschafft, obwohl ich wirklich nicht... Ein bisschen blöd war ich schon. Ich glaube, nach heutigen hätte ich sicher irgendwelche Unterstützungen gekriegt, weil ich war, glaube ich, Linkshänderin und bin auf Rechtshänderin getrimmt worden. Ich habe mich durchsetzen können, bin ins Internat gekommen Und 14 Tage dort gewesen, wie sie es gehört hat, wo dann immer kontrolliert worden ist, ob wir die Zähne geputzt haben und Punkt 9 muss das Licht aus sein und nichts lesen. Und wie heißt das, in Freiheit geboren? Ich dachte, das gibt's nicht. Und nach 14 Tagen nach Hause, mein Vater, der immer gesagt hat, nee, eigentlich Internat muss nicht sein und so, hat mich gefragt, na, und wie gefällt's dir im Internat? Ich habe nichts gesagt und habe zum Weinen angefangen. Hat er ja auch nichts gesagt, ist zum Telefon gegangen, hat im Internat angerufen und hat gesagt, Toastmann, meine Tochter kommt am Montag und holt ihr Gepäck. Das werde ich ihm nie vergessen. Also das war wirklich einmalig. Und dann bin ich nach Vöckelburg in die Mittelschule und das war eigentlich relativ lustig. Aber da hat es dann auch schon immer mit meiner Schwester immer wieder gewisse Reibereien gegeben. Meine Schwester und ich, wir sind sowas von verschieden und unterschiedlich. Aber also ich schätze sie sehr, ob sie mich schätzt, weiß ich nicht. Sie ist besonders intelligent, fesch, dynamisch, alles. Aber ich wollte dann weg und bin dann nach Linz gekommen. Mit dem Erfolg, dass meine Schwester auch wollte. Und wir waren dann bei derselben Kostschachtel. Also es hat nicht ganz funktioniert. Wir waren zwar weg von zu Hause, aber wir waren noch immer beisammen irgendwie. Wir haben natürlich mit 14, 15 keine eigene Wohnung, hätten sie uns auch nicht leisten können, sondern da gab es immer Familien mit relativ großen Wohnungen, die dann Schüler aus der tiefsten Provinz aufgenommen haben und dort verköstigt haben mit Mittagessen, Frühstück und geschaut haben, dass da nichts passiert. Und da haben wir dann eine Kostschachtel gehabt, die Frau Hartl mit ihrem Mann, die waren rührend. Und da haben wir dort zu dritt in einem großen Schlafzimmer, also meine Schwester und ich und eine Windisch-Gastnerin, haben wir dort gewohnt und das waren die Kostschachteln. Und zum Wochenende sind wir nach Hause gefahren mit dem Zug und unter der Woche haben wir das machen können, was wir wollten, bis zu einem gewissen Grad. Dreimal am Tag haben wir uns Kinos angeschaut, nachdem wir ja zu Hause, glaube ich, im ganzen Jahr nur 6 Filme anschauen durften und das nämlich nicht 6, sondern 5+1. Und das nach Rücksprache mit meinem Vater. Also der war sehr genau, dass wir uns nicht alles anschauen können, was da so am Programm war. Und da haben wir uns, ich glaube, am Vormittag 2 Filme oft angeschaut statt Schule und am Nachmittag einen oder umgekehrt. Und da war mein Vater auch sehr großzügig. Der hat uns einen Block von unterschriebenen Entschuldigungen mitgegeben, hat gesagt, je nach Bedarf füllt es aus und könnt machen damit, was ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt's durch. Und ich kann mich dann noch erinnern, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gern irgendwas mit Geschichte oder so studieren, möchte aber dann doch in das Geschäft der Eltern einsteigen. Und da hat dann ein Freund und Berater von meiner Mutter, der Volkskundler Franz Lipp, der auch das Heimatwerk damals geführt hat und Trachtenmappen herausgegeben hat, sehr gute, der hat dann zur Mutter gesagt, lass sie doch Volkskunde studieren. Das ist jetzt wieder in Wien, gibt's wieder ein neues Institut für Volkskunde. Und da beschäftigt man sich auch mit den Trachten. Also so bin ich auf die Idee gekommen, Volkskunde zu studieren. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das meinem Vater gesagt habe, ich würde ganz gern Volkskunde studieren. Und da hat er dann zu mir gesagt, ja, gut, Gexi, aber mach doch erst mal dein Abitur. Er war ja Deutscher, nicht? Also Matura hat er nicht gekannt. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du nicht, ich habe ja vorige Woche schon die Matura gemacht. Also die Eltern haben sich gar nicht sehr um unsere Schulerfolge etc. gekümmert, was ich sehr vernünftig finde eigentlich. Weil immer die Eltern, die Kinder drillen, das müssen sie noch machen und das müssen sie machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist für die Selbstständigkeit. Es ist sicher manchmal ganz gut, wenn man ein bisschen Anstösser gibt, aber im Großen und Ganzen soll man die Kinder zur Selbstständigkeit, glaube ich, erziehen.
Eine Frage hätten wir doch noch. Was ist für Sie ein gutes Leben?
Da habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht, was das für mich bedeutet, sondern eigentlich finde ich das Glück, das ich habe mit meinem Leben und mit meinem Schicksal und mit meinem da hineingeworfen zu sein, das ist ein gutes Leben mit allen traurigen Seiten auch. Aber es ist ein gutes Leben. Aber was bedeutet ein gutes Leben? In sich ruhend zu sein, bedeutet für mich viel.
Das war die erste von 4 Folgen Lebende Legenden mit Gexi Toastmann. In der nächsten Folge erzählt sie von ihrem Leben als Studentin im Wien der frühen 1960er Jahre und wie sie bereits in jungen Jahren das Geschäft ihrer Eltern übernimmt und zu weltweiter Bekanntheit führt. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt oder empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.